Willkommen zurück zu den Lunchbreak Stories und das gleich mit einem besonderen Knall. Nach der Sommerpause starten wir frisch erholt in die neue Staffel und es gibt doppelt Grund zu feiern. Diesen Podcast gibt's ja jetzt schon seit 6 Jahren, also quasi schon uralt in Podcast-Jahren. Und genau deshalb ist es Zeit, etwas Neues zu wagen. Von Anfang an war mein Ziel, Frauen und ihre Wege sichtbar zu machen. Bisher habe ich vor allem Gründerinnen und Unternehmerinnen eingeladen. Aber mal ehrlich, es gibt so viele großartige Frauen, dass ich mich nicht länger nur auf diese Kategorien beschränken will. Ab jetzt trefft ihr hier Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal ob angestellt, in Führungsposition, Nonne, Wissenschaftlerin oder vielleicht sogar Astronautin. Hauptsache, sie haben eine spannende und inspirierende Geschichte zu erzählen. Und genau so eine Geschichte bringt auch mein heutiger Gast mit. Sie ist 33 Jahre jung, steht in Kyoto im legendären Gion Sasaki mit 3 Michelin-Sternen am Herd und ist dort nicht nur die erste und einzige Ausländerin, sowie die einzige Frau auch in der Küche. Sie hat eine staatliche Kugelfischlizenz, ja, die mit dem giftigsten Fisch der Welt, ist Sake-Sommelier, Konditorin für japanische Teezeremoniesüßigkeiten und hat nebenbei auch noch die Kunst des Kintsugi, also der goldenen Geschirrreparatur, gemeistert. Kurz gesagt, mein heutiger Gast vereint Messer, Sake und Gold und trotzdem ist sie absolut bodenständig und sympathisch. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Nadja Biskernik.
Oh, danke schön. Was für eine wunderbare Anmoderation. Ich fühle mich ganz geehrt. Ich bin peinlich berührt. Aber ja, faktisch ist soweit alles richtig. Ja.
Sehr gut. Liebe Nadja, ich freue mich sehr, dass du heute die Erste bist, die sozusagen nicht in die Kategorie Gründerin und Unternehmerin reinfällt, aber du hast eine ganz besondere und spezielle Geschichte. Und mich würde jetzt am Anfang, und ich glaube auch unsere Hörerinnen, würde wahrscheinlich sehr, sehr interessieren, wie kommt man von Österreich nach Japan? Wie bist du dazu gekommen, dass du als einzige Frau und noch dazu als Nicht-Japanerin sozusagen in Kyoto in der Küche stehst, noch dazu in einem 3-Michelin-Sterne-Restaurant stehst? Wie war da dein Werdegang? Ich weiß, dass der sehr, sehr spannend begonnen hat eigentlich und du eigentlich was anderes zuerst gemacht hast.
Oh ja,
also, wie war das bei dir?
War jetzt nicht so der direkteste Weg, muss ich auch ehrlich zugeben. Also angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich in der Schule als Freifach Japanisch belegt habe und dann eigentlich die ganze Oberstufe hindurch eben Japanischkurs gegangen bin, halt einmal die Woche. Und dann war ich auf Schüleraustausch in Japan für ein halbes Jahr und danach habe ich mir halt irgendwie gedacht, ja, irgendwas muss ich halt tun, damit ich die Sprache nicht wieder komplett vergesse oder das halt einfach irgendwie am Leben erhalten kann. Und habe dann begonnen, in Graz im damals einzigen authentischen japanischen Lokal zu arbeiten, was ich dann schlussendlich auch 10 Jahre lang gemacht habe. Also während der Oberstufe und dann auch während der Uni-Zeit habe ich eigentlich immer mehrmals die Woche halt dort gearbeitet und war wieder so in meiner japanischen Bubble drinnen, weil halt eben der Chef war Japaner, die anderen Kellnerinnen waren Japanerinnen. Und auch viele Gäste waren halt eben entweder Japaner oder halt sehr japanophil und an Japan interessiert. Und dementsprechend habe ich Gott sei Dank die Sprache nie vergessen, beziehungsweise es eigentlich immer mehr ausweiten können. Und schlussendlich ist er maturiert in Japanisch als erste Österreicherin, weil es halt irgendwie so eine Regel gibt, wenn man genug Stunden in der Oberstufe in einer Sprache oder in jedem Fach eigentlich zusammenbringt, darf man maturieren. Und so habe ich halt dann auf Japanisch maturiert, ja.
Ja. Wow. Ja. Das wusste ich gar nicht als ehemalige Lehrerin.
Wusste ich auch nicht.
Ich was dazu gelernt.
Okay. Aber keine Ahnung, ich habe das irgendwie, das war so eine Stabsidee und habe das dann recherchiert und bin draufgekommen, dass ich alle Kriterien erfülle, um maturieren zu dürfen. Und das hat dann schon ein bisschen gedauert. Also Gott sei Dank habe ich Unterstützung von Direktor unserer Schule bekommen. Und dann hat das viele Anrufe im Bundesministerium und so gebraucht, aber ich durfte dann maturieren. Aber eigentlich völlig am Thema vorbei jetzt. Also, wie bin ich zum Kochen gekommen? Also ich wollte eigentlich nie Köchin oder so werden, sondern ich habe dann an der Montan-Universität Werkstoffwissenschaften studiert, weil ich eigentlich eben in Chemie und Naturwissenschaften eben sehr gut war und mir gedacht habe, ja, dann studiere ich etwas Technisches und wenn es mich freut, dann reise ich halt, weiß ich nicht, einmal im Jahr nach Japan oder so. Und genau. Und irgendwann während des Studiums bin ich dann draufgekommen, dass eigentlich das, was ich studiere oder den Karriereweg, auf den ich hinsteuere, überhaupt nicht das ist, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will. Ich habe dann auch auf einem Institut, auf der Uni gearbeitet und war da super happy, weil ich dort in der Werkstatt eben war und wirklich sehr viel so Hands-on-Experimente an riesengroßen Maschinen und so durchführen durfte. Also da gab es so eine, also ich habe an Nanomaterialien dann also mitgearbeitet und das war halt so eine riesengroße, tonnenschwere Presse, wo ich halt so Metallpulver verpressen durfte und das war wirklich lustig. Also ich war wirklich so mit Schmieröl von Kopf bis Fuß quasi voll und super glücklich in der Werkstatt. Und dann bin ich halt irgendwie draufgekommen, ja, aber wenn ich quasi meinen Abschluss mache in dem Ganzen und dann vielleicht, weiß ich nicht, egal ob jetzt Master oder PhD bin, dann bin ich nur mehr Schreibtischkrieger, ja. Dann schreibe ich Paper, dann muss ich Forschungsgeldern hinterherrennen, dann darf ich irgendwelche Studenten betreuen, darf ich, muss ich, wie auch immer. Und bin aber eigentlich nie selber in der Werkstatt, weil das machen halt die studentischen Mitarbeiter. Und dann habe ich halt irgendwie die totale Sinnkrise bekommen, weil ich mir halt auch eigentlich nie einen Plan B zurechtgelegt habe, sondern ich habe mir gedacht, okay, das ist es, das studierst du und dann arbeitest du halt in dem Bereich und bin dann aber draufgekommen, dass das überhaupt nicht, wie soll ich sagen, dass ich die Aussichten auf den Job danach überhaupt nicht erfüllend gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss mehr hands-on sein und ich schmeiß das jetzt alles hin. Und dann bin ich, ja, eigentlich über ein paar Umwege und mehr oder weniger ernsthafte Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten irgendwie drauf gekommen, dass ich eigentlich Japanisch kochen lernen will. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn schon, denn schon, dann geht man halt nach Japan zum Kochen lernen. Weil, also ich habe dann schon ein bisschen recherchiert, was es halt eben in Österreich so in japanischen Restaurants gäbe oder halt in Europa. Und in Österreich hat es halt irgendwie gar nichts gegeben, was mich reizt hat in der Richtung, weil halt das meiste oder fast alles halt irgendwie Fusion ist oder halt sehr auf europäischen Geschmack angepasst oder ein bisschen verwaschen, ja. Und was mich interessiert hat, wäre halt ein Lokal gewesen in Berlin, die das halt super authentisch machen. Und eines in London. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich sowieso ins Ausland gehen muss, um das dann so zu lernen, wie ich es lernen will, dann kann ich halt genauso gut nach Japan gehen. Und ja, habe dann recherchiert, was es so gibt an Kochschulen in Japan. Und dann, genau, bin ich nach Japan.
Das klingt jetzt voll cool, wenn du sagst, okay, dann habe ich mir das so überlegt, dann bin ich nach Japan. Aber was hat das dann auch wirklich konkret bedeutet? Wie hat deine Familie darauf reagiert, dein Umfeld? Und wie hat das ganz konkret auch ausgeschaut, weil ich könnte mir vorstellen, gut, du bist ein großer Japan-Fan, aber dass das doch ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein könnte, also mutmaße ich jetzt, vielleicht war das auch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schon auch gar nicht so einfach war. Wie war das für dich?
Also, es war erstaunlich einfach, weil ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gar nicht so viel damit befasst, so, okay. Weiß ich nicht, kann das möglich sein oder weiß ich nicht, darf man das? Nein, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe sehr damit gehadert am Anfang, weil ich mir gedacht habe, also das habe ich mir überlegt, da war ich Ende 20, Anfang 30 und habe gedacht, ich bin viel zu alt. Also ich habe jetzt zwar den völlig falschen Weg auf der Uni eingeschlagen, aber ich bin jetzt einfach viel zu alt, um noch irgendwie was anderes zu machen. Und das ist dann voller Blödsinn, halt die ganze Zeit, die ich jetzt da reingesteckt habe in die Uni. Und genau, hat meine Familie das unterstützt? Erstaunlicherweise ja, voll. Also ich glaube, sie haben viel mehr mitgekriegt, wie unglücklich ich war mit dem Weg, den ich halt vorher eingeschlagen habe. Und die waren dann alle so durch die Bank der Meinung, also ihnen ist lieber, ich schmeiß quasi die Uni hin und bin in Japan glücklich, als halt in Österreich unglücklich. Und konkret, also jetzt Bewerbung für die Schule und so, war erstaunlich einfach. Also ich habe dann eben verschiedene Kochschulen recherchiert und es war dann eh relativ schnell klar, welche in Frage kommen. Und dann da so der, weiß ich nicht, der letzte Tropfen war dann, dass halt die Schule, für die ich mich dann entschieden habe, eben diese Kugelfisch-Lizenz-Ausbildung auch angeboten hat. Und dann haben wir gedacht, naja, also gut. Also das heißt, war auch mit so einem Schirm gehabt, da habe ich gedacht, naja, wenn schon, denn schon. Dann macht man das halt auch. Und die waren auch die einzigen, ja genau, einmal alles.
Einmal
die
alles,
waren auch die
bitte.
Einzigen, okay, die wirklich für 2 Jahre ausschließlich japanische Küche angeboten haben. Weil viele Kochschulen haben das erste Jahr quasi so die Basisausbildung, wo man dann Italienisch und Französisch und Chinesisch und Japanisch halt irgendwie machen muss. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, wenn ich französische Küche lernen wollen würde, wäre ich nach Frankreich gegangen. Ich will halt lieber, wenn ich eh zu viel für die Ausbildung zahle, dann nur japanische Küche halt lernen. Genau, und dann habe ich mich einfach beworben. Ja, bitte, unbedingt.
Sehr spannend. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Zwar werden sich jetzt ganz viele denken, bitte, was ist das, eine Kugelfischlizenz? Kannst du das ein bisschen erläutern? Was ist das? Was ist so besonders daran? Wie schmeckt Kugelfisch? Wie bereitet man Kugelfisch zu?
Also Kugelfisch ist, eben wie du vorher schon in der Anmoderation gesagt hast, also der giftigste Fisch der Welt. Und der muss halt speziell zubereitet werden, um die giftigen Körperteile zu entfernen und ihn dadurch halt genießbar zu machen. Und das darf man quasi jetzt nicht im DIY-Verfahren oder sich so selbst beibringen, sondern da braucht es halt tatsächlich eine Ausbildung und dann eine staatliche Prüfung, um eben diese Lizenz zu erhalten, quasi Kugelfisch zuzubereiten und anderen Leuten servieren zu dürfen. Wie schmeckt Kugelfisch?
Und nicht zu vergiften, okay.
Okay. Ja, genau, das ist das eigentliche Ziel. Also das Ziel der Lizenz ist nicht unbedingt, dass man den Kugelfisch besonders, weiß ich nicht, delikat zubereitet, sondern da geht es wirklich rein nur ums Überleben.
Alles klar.
Genau. Also man wird auch bei der Prüfung nicht danach beurteilt, wie schön man quasi den Fisch filetiert hat, sondern da geht es wirklich darum, hat man jedes Organ richtig benannt und alle, also das wird dann so aufgeteilt auf 2 so große Platten und dann muss halt auf der einen Seite eben alle giftigen Organe quasi hinlegen und benennen und auf der anderen Seite alle ungiftigen hinlegen und benennen und das muss halt perfekt passen. Also das ist auch eine Prüfung, wo man nicht mit 80% durchkommt, sondern das ist eine sehr binäre Sache, also entweder ja oder nein. Weil ich meine, ja gut, man darf auch dann beim Garten keine Fehler machen. Na gut, ja. Also ich kann jetzt aber alle beruhigen. Also das klingt jetzt so voll badass, ja. Aber es ist seit Jahrzehnten nie jemand in irgendeinem Restaurant in Japan vergiftet worden oder zu Tode gekommen oder so. Weil es gibt dann schon immer so Statistiken, wo dann drinsteht, ja, weiß ich nicht, 2-3 Mal im Jahr stirbt halt jemand an einer Kugelfischvergiftung in Japan. Und da muss man dann aber die Fußnote dazu sagen, dass das halt immer Fischer sind. Tendenziell jenseits von 70 oder 80 Jahren alt und die dann halt den Kugelfisch rausfischen, am Boot halt irgendwie selber noch zerlegen oder bei sich zu Hause und dann halt essen. Und je nachdem, wo man das macht und wie schnell man das realisiert, wenn man sich vertut, kann man noch gerettet werden oder halt auch nicht.
Okay.
Und dann ist man halt ein trauriger Teil der Statistik. Aber von Profis ist schon seit langem niemand vergiftet worden. Und ich glaube, der letzte Fall war irgendwann in den 90er Jahren. Und da hat aber tatsächlich der Gast drauf bestanden, also was Giftiges zu essen. Also das ist halt auch so ein bisschen Nervenkitzel. Also das, wie sagt man ganz blöd gesagt, das sind dann Leute, die halt nichts zu verlieren haben. Also die sind dann halt irgendwie relativ wohlhabend und haben halt sonst irgendwie keinen Nervenkitzel mehr und dann...
Alles klar. Aber bitte, du musst das jetzt auch sagen, wie schmeckt ein Kugelfisch? Zahlt sich das wirklich aus, dass man eine eigene Lizenz macht? Ist das so eine Delikatesse? Oder ist es einfach ein, na, habe ich halt und...
Es ist gut. Es ist gut, aber jetzt, wenn du meine wirklich ehrliche Meinung unter der Hand wissen möchtest, es ist erstaunlich unspektakulär. Es ist halt ein weißer Fisch. Also ich weiß nicht, könnte man Sashimi von der Goldkasse
okay, halt ohne,
essen,
ohne den ganzen, ohne das ganze Drumherum da. Okay.
Ja. Und den ganzen Drumherum herum. Ja, nein, aber es ist halt saisonal im Dezember, Januar. isst man halt Kugelfisch.
Ja.
Also auch bei uns im Restaurant ist auch quasi Part einfach dieses Jahreskreislaufs. Und ja, natürlich schmeckt es gut, aber es ist jetzt nicht so mindblowing, dass man sagt, man hat jetzt was im Leben verpasst, okay, und man hat nie gegessen.
Ja. Jetzt habe ich gleich, bleibe noch ganz kurz beim Essen. Ich habe jede Menge Fragen noch an dich auch. Ich finde das total cool. Das möchte ich auch noch ganz kurz aufgreifen, bevor wir kulinarisch weitergehen. Aber dass du gesagt hast, du hast dir dann gedacht, so mit Ende 20, so jetzt ist aber eigentlich schon zu spät, noch einmal das Berufsziel zu ändern. Und ich finde es total mutig, dass du es gemacht hast, weil warum soll man ist dann, man arbeitet dann doch noch lange, ja, wenn man Ende 20 ist, bis man in Pension geht und wer weiß, wie lange wir noch arbeiten werden. Also von dem her finde ich jetzt das total mutig und cool und die goldrichtige Entscheidung, wie sich ja auch herausgestellt hat, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wirklich, mach das, was mir taugt und gehe meinem Traum nach und verfolge das. Ich glaube, das ist auch total inspirierend, vielleicht auch für andere zu hören, die jetzt gerade zuhören, dass es nicht ein zu spät in dem Sinn gibt, wenn man einen Traum hat und dem nachgehen möchte. Also das möchte ich auch noch gerne noch einmal herausgreifen. Aber bevor es weiter zu solchen Fragen geht, ich liebe Sushi. Absolut. Ich glaube, ganz, ganz viele Österreicher lieben Sushi. Aber wenn man jetzt noch nicht gerade in Japan war, dann hat man oft so ein sehr europäisiertes Verständnis von, was eigentlich gute Sushi ist. Und wir haben ja schon vorab ein bisschen gesprochen und um seine Ausbildung zu machen, die ja auch sehr aufwendig ist und der 2 Jahre gedauert hat. Sushi, also japanische Küche ist so viel mehr als nur Sushi. Kannst du uns da einfach ein bisschen aufklären, kurz und knackig, was es da so gibt und was du da auch in deiner Ausbildung gelernt hast? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das für viele auch spannend ist zu wissen, ja okay, jetzt Sushi ist nicht nur ein bisschen Reis und man haut einen rohen Fisch drauf und dann schmeckt es gut und wenn etwas frischer ist, dann ist es super gut und sonst halt nicht so gut und man kennt schon die Sushi-Restaurants, die besser sind und Running Sushi in Österreich ist halt nicht so gut. Das kriegt man vielleicht gerade noch hin, aber was wirklich diese gehobene japanische Küche eigentlich beinhaltet und welche Vielfalt da auch zu finden ist, bin ich ja auch ein bisschen schlauer geworden jetzt durch meine Recherchen. Aber jetzt so für Normalbürger und Bürgerinnen, die damit sonst nicht in Touch kommen, kannst du das vielleicht einfach kurz, wenn man das kurz erklären kann, weiß ich nicht. Stage is yours. Übernimm du.
Also, Sushi ist ein klitzekleiner Teil der japanischen Küche, der ja berechtigterweise voll populär ist, weil ich meine, Sushi ist lecker, ja. Aber ich würde sagen, weiß ich nicht, vielleicht 5% der japanischen Küche und die restlichen 95%, das sind so tendenziell eben, wie du sagst, für Normalbürger total unbekannt. Also einerseits gibt es eben Kaiseki, was du schon angesprochen hast, also gehobene japanische Küche. Das ist halt sehr saisonal. Eigentlich vielleicht vergleichbar mit gehobener französischer Küche, also viele Gänge, meistens so, weiß ich nicht, 10 bis 12 kleine Gänge und sehr saisonal. Traditionellerweise eigentlich an tierischen Produkten nur Fisch, also keine Milchprodukte, kein Fleisch. Und tendenziell ändert sich auch dieses Menü mindestens einmal im Monat, kann man sagen. Je nach Restaurant vielleicht auch alle 2 Wochen. Komplett geändert, ja. Und das ist im Allgemeinen auch nicht...
Wahnsinn.
Wie beschreibe ich das am besten? Was vielleicht viele schon gehört haben, ist Omakase, also europäisch ausgesprochen Omakase, also quasi Chef's Choice. Wo man quasi nicht dann selber bestellt von irgendeinem à la carte Menü, sondern man geht quasi in das Restaurant rein und lässt sich überraschen. Also das ist auch so vielleicht ein japanischer Begriff, den vielleicht manche Hörer schon gehört haben, weiß ich nicht. Und das steht aber wirklich nur für, ja, also das steht wirklich nur für Chef's Choice. Also das steht für kein Genre an sich. Also es kann Sushi Omakase sein, es kann Kaiseki Omakase
vielleicht
sein.
Also ich schon.
Heißt wirklich nur, man überlässt halt den Chef, was man quasi an dem Abend oder an dem Tag isst.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt noch keinen guten roten Faden reingebracht in meine Erklärung. Also vielleicht.
Ich glaube, es ist einfach so vielfältig, oder? Ich glaube, das ist schon mal rübergekommen. Ich glaube, vielleicht kann man das gar nicht so runterbrechen, wie ich mir das jetzt gewünscht habe.
Also es gibt natürlich halt eben Hausmannskost, es gibt gehobene japanische Küche. Dann in Kyoto gibt's noch eine spezielle Art, das nennt sich Obanzai. Das liegt so ein bisschen dazwischen. Das kommt daher, dass Kyoto eine Handelsstadt war immer schon oder halt viele Dienstleister, wo auch die Frauen quasi in den Geschäften mitgearbeitet haben. Und die haben dann quasi nicht vielleicht so aufwendig aufgekocht wie quasi andere Hausfrauen, deren Jobs mehr oder weniger mal zu kochen, sondern die haben sich irgendwie so ein System überlegt, wo sie so übers Monat verteilt quasi immer wieder gewisse Gerichte wiederholt haben. Also zum Beispiel am 1. und am 15. jedes Monat gibt es einfach Reis mit Azuki-Bohnen und dann halt noch irgendwelche Side-Dishes dazu zum Beispiel, ja. Und da gibt's halt auch so spezielle Gerichte, die halt für Kyoto typisch sind. Und das hat eigentlich jede Region in Japan irgendwie dann Gerichte, die dort halt typisch sind. Je nachdem, was für Gemüse dort halt angebaut wird oder welche Fische dort gefangen werden können. So im Fall von Kyoto ist es so, dass es nicht am Meer liegt. Also da werden auch viele Süßwasserfische verwendet. Also vielleicht ein bisschen eine Ähnlichkeit zu Österreich, weil wir halt auch viele Seen haben und Süßwasserfische. Genau, und so gibt's halt eben ganz viele unterschiedliche Genres. Und eben Sushi ist halt auch ein Genre davon, ja. Und dann gibt's halt eben auch noch viel eben unterschiedliche Streetfood-Sachen und so. Also es gibt wirklich, also die Bandbreite ist so riesig, das lässt sich fast nicht in wenige Worte zusammenfassen, ja. Aber genau, es gibt auf jeden Fall mehr als Sushi und Ramen. Und alles davon finde ich sensationell gut. Also große Empfehlung.
Ja, danke für den kleinen Exkurs in japanische Küche. Wen es interessiert, der kann das ja noch weiter recherchieren. Man findet ja heutzutage eh schon vieles einfach im Internet. Wahrscheinlich wird man mit einer einfachen Google-Suche da eh recht schlau schon und kann sich da ein bisschen informieren, was es noch außer Sushi gibt. Mich würde jetzt auch noch interessieren, ja, du bist als einzige Frau auch in der Küche. Und auch als einzige Ausländerin, also du bist, es ist wirklich sehr, sehr exotisch. Wie geht's dir damit? Wie wirst du aufgenommen und wie ist deine Erfahrung auch als einzige Frau und noch dazu als Europäerin und Nicht-Asiatin und Nicht-Japanerin sozusagen auch noch mit einem Männerteam? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen und wie funktioniert auch oder wie ist dein Alltag auch?
Es ist erstaunlich unkompliziert. Und ich glaube, dass das sehr viel an der Sprache liegt. Weil, bei uns im Restaurant ist quasi Open Kitchen und das ist quasi vorne einfach so wie ein Barbereich. Da sitzen halt 12 bis 13 Gäste und dahinter ist Open Kitchen und da sind einfach alle Köche, also sichtbar. Also auch ich. Und wie sich herausgestellt hat, sind die Gäste und eben auch meine Arbeitskollegen so erleichtert, dass sie mit mir einfach normal Japanisch reden können, dass es irgendwie vollkommen in den Hintergrund tritt, dass ich halt eben Frau oder Ausländerin bin. Also ich meine, natürlich stellen sie mir dann halt Fragen, eben, wo bist du her und wie hat es dich jetzt da in die Küche verschlagen oder so, weil wir haben halt auch viele Stammgäste, die kommen öfter, die kennen mich dann schon und ich würde mir halt einfach ganz normale Gespräche, ja. Und beim ersten Treffen ist halt immer so, oh, man sieht es dann eh schon in den Augen. Also wenn die Leute so reinkommen und sie sehen mich, und das ist dann schon den leicht panikbehafteten Blick, wenn ich so auf sie zukomme und sie halt frage, zum Beispiel, was sie trinken möchten oder so. Und dann sieht man auch so die volle Erleichterung, so, oh, wir brauchen jetzt nicht Englisch sprechen, sondern sie spricht einfach Japanisch, alles ist gut. Und dann sieht man auch so die Erleichterung, im ganzen Körper, wo sich dann alles entspannt und so, okay, gut, alles halb so gut. Und den großen Vorteil, den ich in der Küche habe, ich bin ungefähr so groß wie ein durchschnittlicher japanischer Mann. Und dementsprechend ist die Küche...
Wie groß bist du?
Ich bin 1,72. Okay. Mhm. Also jetzt nicht extra groß für europäische Verhältnisse oder so. Also ganz normal würde ich sagen, aber der Durchschnittsjapaner ist halt auch um die so 1,74 oder so. Und dementsprechend ist die Küche für mich voll ergonomisch. Also ich verstehe auch, dass so sich viele Japanerinnen einfach zum Beispiel schwer tun in manchen Küchen, weil von meinen Klassenkollegen waren dann halt auch viele, die, weiß ich nicht, vielleicht 1,50 waren und halt eher schmächtig. Und die tun sich dann halt auch schwer, so riesengroße Töpfe mit, ich weiß nicht, 10 Litern oder 20 Litern oder, weiß ich nicht, drei Säcke haben bei uns 30 Kilo. Also einfach solche Sachen einfach rumzuschleppen, ja. Und da bin ich Gott sei Dank so, weiß ich nicht, stabil gebaut, dass ich da eigentlich von dem Aspekt her überhaupt keine Einschränkungen habe oder so, jetzt nicht wirklich Hilfe brauche. Und also das fällt jetzt quasi gar nicht so sehr ins Gewicht, Gott sei Dank, ja.
Und das heißt, du wirst von deinen Arbeitskollegen, brauche ich nicht gendern, bist du von Anfang an ganz normal akzeptiert worden?
Ja.
Ja? Ja? Hat keine Vorbehalte gegeben, weil, okay, was machst du bei uns in der Küche als Frau, als Nicht-Japanerin oder so? War kein Thema für sie?
Nein, gar nicht.
Okay, ja, cool.
Nein, also ich bin ganz, ganz normal behandelt worden, wie die anderen quasi Anfänger auch, was ich sehr positiv gefunden habe. Also ich habe nämlich auch keine Vorschusslorbeeren oder keinen Frauenbonus oder keinen Ausländerbonus bekommen. Okay. Also ich habe genauso hart arbeiten müssen wie alle anderen auch und das habe ich aber gut gefunden. Weil sonst ist halt irgendwie gleich so, weiß ich nicht, böses Blut oder halt irgendwie ein schaler Beigeschmack halt für die Arbeitskollegen, die dann vielleicht, weiß ich nicht, zum gleichen Gehalt dann mehr arbeiten müssen oder so. Und dementsprechend war das jetzt kein großes Thema. Aber ja, meine Arbeitskollegen waren auch happy, eben, dass sie mit mir Japanisch sprechen können. Und eben, wenn ich ein Wort nicht weiß, dann habe ich nachgefragt. Ja, aber das war halt dann auch kein großes Thema.
Okay, super. Ja. Also ja, zu deinem Alltag in der Küche, wie schaut das aus?
Ja.
Ist es so stressig, wie man das so von Kochsendungen kennt? Und ist der Umgangston in einer japanischen Küche, ich meine, ich weiß nicht, ob du hast jetzt, glaube ich, nicht so den Vergleich zu einer österreichischen. Und wir Laien kennen dann irgendwelche Kochsendungen, wo es entweder total romantisiert ist, irgendwelche Filme, wo jemand nett kocht, oder dann ist das andere Extrem, würde ich sagen, ist so Gordon Ramsay, der halt herumflucht und herumschreit mit seinen Angestellten. Was ist denn ein realistisches Bild in einer japanischen Küche? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist sehr ruhig, also rumgeschrien oder weiß ich nicht, Pfannen geworfen oder so wird gar nicht. Also das ist auch irgendwo ein bisschen kulturell bedingt, also allgemein. So in der Öffentlichkeit ausrasten gibt's in Japan eigentlich nicht. Also wenn man sich das selber halt irgendwie sehr bloßstellt, also das wirkt auf die Japaner sehr kindisch und sehr, sehr unkontrolliert. Also man hat sich halt selber quasi nicht unter Kontrolle. Dementsprechend gibt's das gar nicht. Einfach auch, weil man jetzt als Vorgesetzter, wenn man seinen Untergebenen so anschreit, auch irgendwie voll den Respekt verliert von allen. Also es ist auch nicht üblich, dass jemand vor allen anderen irgendwie runtergemacht wird. Also das ist eher was dann irgendwo im Privaten passiert oder man wird mal quasi zur Seite gerufen und dann kriegt man die Standpauke, aber niemals quasi vor versammelter Mannschaft oder so.
Mhm.
Aber ich meine, Arbeitsalltag an sich ist ultra hart. Also man fängt halt, weiß ich nicht, 7:30 oder 8 Uhr in der Früh an. Ja, 8 Uhr ist noch romantisch, vielleicht 7.30 Uhr und arbeitet halt bis nach Mitternacht. Und das im Allgemeinen das 6 Tage die Woche.
6 Tage die Woche, unglaublich.
Genau, ja. Also das sind schon andere Arbeitsverhältnisse als bei uns, ja.
Würdest du sagen, das ist dein Traum, das ist es dir wert, dass du so viel arbeitest und das ist das, was du dir erträumt hast oder denkst du dir manchmal schon, ich hätte es auch einfacher haben können?
Naja, also mir fällt es in dem Sinne leicht, weil ich weiß, ich mache das jetzt nicht die nächsten 40 Jahre so weiter. Also früher oder später, weiß ich nicht, mache ich selber was aus oder was auch immer, unterrichte japanische Küche oder keine Ahnung. Aber ich mache jetzt sicher nicht 16 Stunden Tage, bis ich 70 Jahre alt bin. Also das geht einfach körperlich nicht, vor allem nicht 6 Tage die Woche. Ich rede es mir immer so ein bisschen schön, dass ich mir halt denke, naja, wenn ich jetzt 16 Stunden am Tag arbeite statt 8 Stunden, dann mache ich ja innerhalb von einem Jahr 2 Jahre Arbeitserfahrung. Ich weiß schon, dass man sich da ein bisschen selber in die Tasche lügt, aber so komme ich über die Runden, ja. Und nein, ich habe es mir ja ausgesucht. Also ich habe ja gewusst, dass die Arbeitszeiten so extrem sind. Also bevor ich angefangen habe in dem Restaurant, also da waren sie ganz ehrlich und das haben sie auch so gesagt. Und wenn ich es halt leicht haben wollen würde, dann geht man halt in irgendeine Hotelkette, eine große, eine ausländische, weil die halten sich alle super gut an japanische Gesetze, weil sie müssen, weil sie Angst haben, keine Ahnung. Und dann könnte ich auch meine 8-Stunden-Tage machen und fairerweise gesagt auch besser verdienen. Aber ich wollte halt nicht in so einer riesengroßen Küche versauern und dann jeden Tag für, weiß ich nicht, 200 Leute Karotten schälen. Weil ich meine, dafür habe ich dann die Ausbildung halt auch nicht gemacht. Ja.
Verstehe.
Und also ich habe es mir selber ausgesucht, das ist selbstgewähltes Schicksal. Und eben, ich will die Erfahrung haben und ja, dann muss man halt mal die Zähne zusammenbeißen.
Gut, und das geht vielleicht auch eher, wenn du weißt, das ist eben was absehbar ist, was du jetzt machst, dass du dann deine Erfahrung sammelst, wie gesagt, doppelt so schnell, wie du es woanders machen würdest mit dem Arbeitspensum. Und das heißt, dein Wunsch, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist, dass du schon einmal dein eigenes Restaurant eröffnest. Und würdest du das in Japan eröffnen oder in Österreich?
Ja, also es ist zumindest einer der Wege, die ich mir vorstellen kann. Und wenn ich eins aufmachen würde, wahrscheinlich eher in Österreich oder Europa tendenziell. Einfach, weil ich mir denke, ja, die Japaner haben genug authentische japanische Restaurants. Und ich habe es ja eigentlich auch mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich jetzt mit der Qualität an, sagen wir mal, nennen wir es mal japanischem oder asiatischem Essen in Österreich ist nicht so happy war und mir gedacht habe, naja, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Wobei, da muss man auch sagen, also es gibt viele gute japanische, authentische Restaurants trotzdem in Österreich, ja. Also eben gerade was Sushi betrifft oder Ramen, gibt es ja einige, die das auch wirklich authentisch machen. Und in Wien zum Beispiel gibt es auch ein paar und in Graz eben auch. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, aber das Yamauchi, das ist ja, sehr, sehr gute.
Magst du mal in Wien zwei nennen und das Graz? Damit wir wissen, wo wir hingehen, um wirklich eine gute Empfehlung von dir zu bekommen. Mach mal Graz und Wien.
Also Sushi fällt mir jetzt in Graz nichts Authentisches ein. In Marburg gibt es ein Lokal. Mhm. Das macht zwar in Slowene, aber der hat eben auch in Japan eben gelernt, wie man Sushi macht. Und der macht das auch sehr gut.
Okay. Wie heißt das?
Ich glaube, es heißt Miami oder irgendwie so. Also es hat einen ganz lächerlichen Namen. Überhaupt nicht japanisch. Aber das, was es serviert, ist authentisch.
Okay.
Und in Wien, was fällt mir da an? Also es gibt einerseits das Kuishimbo. Das macht eine Japanerin, aber das ist halt eher so, sagen wir mal, japanische Hausmannskost. Und dann also wenn man jetzt Kaiseki, also gehobene japanische Küche möchte, da gibt es in Berlin eines. Das heißt, wie heißt das? Shiori heißt, also Shiori in Berlin gibt's. Und dann gibt's in London eines, das heißt Roketsu. Die machen auch Kaiseki, also gehobene japanische Küche. Ja, okay. Also das sind so.
Ich werde das dann heraussuchen und in die Shownotes schreiben. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man nach dieser Episode Lust hat, wirklich gute, authentische japanische Küche auszuprobieren. Und ich muss sagen, ja gut, Marburg ist jetzt nicht weit weg von uns. Wir sind in einer Stunde dort. Für die Wiener auch nicht schlecht, wenn es da einige gute Sachen gibt. In Wien ist wirklich immer gut, das stimmt schon. Genau. Da gibt es eine gute Auswahl an vielen Dingen. Aber gut zu wissen. Vielen Dank. Ja, Nati, wir kommen schon leider fast zum Ende der heutigen Lunchbreak-Stories. Aber mich würde jetzt interessieren, ich habe so Standardfragen, nenne ich das am Schluss einer Episode. Normalerweise frage ich, mit wem würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Ich drehe das heute ein bisschen um bei dir und ich frage dich, wen würdest du denn gerne einmal bekochen?
Oh, exzellente Frage. Ich glaube, meine ehemalige Japanischlehrerin, um mir so ein bisschen zu zeigen, was sie so eigentlich ins Rollen gebracht hat, so vor vielen, vielen Jahren. Ich meine, ja, meine Familie und meine Freunde bekoche ich so auch, also die freut sich, ich kann sie nicht extra einladen. Aber ja, also sie habe ich in meiner Familie jetzt so bewusst bekocht oder so. Und ich glaube, sie wird es schon cool finden, also was für einen Impact sie eigentlich gehabt hat.
Ja, voll schön. Ich habe bei deinen Hobbys gelesen, außer dem Kintsugi, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil ich finde die Philosophie dahinter auch cool, gerade in einer Wegwerfgesellschaft, in der wir leben, dass man sagt, man macht aus etwas, das zerbrochen ist, durch diese wunderbare Technik etwas, ein schönes Kunstwerk wieder und kittet das sozusagen mit diesem Gold. Aber was ich sehr spannend gefunden habe, da ist auch Messer gestanden. Da habe ich mir dann gedacht, was meinst du damit? Kannst du das ausführen?
Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Berufskrankheit oder so. Wenn man kocht, dass man halt dann auch ein Messer haben will. Und es gibt einfach an japanischen Messern, es gibt so viele unterschiedliche spezialisierte Messer. Es ist absolut faszinierend, ja. Also in der westlichen Küche hat man halt irgendwie so, ja, ein großes Kochmesser, ein kleines Gemüsemesser, dann vielleicht noch ein Turniermesser, um die Erdäpfel irgendwie schön in Form zu bringen. Und dann sind wir eh schon bald am Ende. Und ja, gut, jetzt vielleicht ein Brotmesser und also es gibt schon ein paar Formen. Also ich will das jetzt nicht übersimplifizieren, ja. Aber es gibt einfach an japanischen Messern so viele faszinierende Messer. Also unterschiedlichste Arten von Messer, um alle zu filetieren zum Beispiel. Oder klitzekleine Fischzerlegemesser für Sardinen und dann riesengroße für Thunfische. Und unterschiedlichste Arten von Gemüsemessern und dann so ganz spezielle Schnitzmesser, um quasi dekorative, quasi fast schon Skulpturen aus Gemüse zu machen. Und ja, und dann unterschiedlichste Stahlarten und so. Also da kommt schon ein bisschen durch, dass ich Werkstoffwissenschaften studiert habe in der Uni. Also ich habe auch eine große Freude an unterschiedlichsten Stahlarten und Messerverarbeitungstechniken und so. Genau, also Messer zu sammeln ist dann halt, glaube ich, einfach Part des Koch-Hobbys irgendwie, zwangsläufig.
Das ist
also
so also liegt auf der Hand. Da, ja, wie viele Messer besitzt du?
Boah, keine Ahnung. Also könnte ich jetzt gar nicht beantworten. Mindestens 10, maximal 20. Was eh noch eine sehr moderate Anzahl ist, was aber einfach daran liegt, dass sie halt sauteuer sind, ja. Also da muss man halt auch immer wieder mal drauf hinsparen, okay, damit man sich dann das nächste Messer überhaupt leisten kann, ja. Also ich kenne bei uns niemanden in der Küche, der nicht begeistert von Messern ist und die sammelt, ja.
Aber ich würde schon sagen, also don't mess with you. Also erstens mal mit den Messern, dann diese Kugelfischlizenz. Also unglaublich. Bist ausgestattet.
Also dann sind die Messer jetzt viel zu schade. Also ich würde dann jemandem was tun. Was mir dazu ein schadloses Messer ist.
Na bitte. Hast du noch so einen allerletzten Satz? Weil, also den Podcast, ja gut, 10% Männer hören diesen Podcast, aber ich mache diesen Podcast ja auch für Männer, die dürfen den gerne hören, aber primär meine Zielgruppe sind trotzdem Frauen. Und ich finde das immer ganz toll, wenn jemand etwas Mutiges wagt und ich finde allein dann diese Geschichten sehr, sehr inspirierend für die Hörerinnen, aber auch für mich selbst und kann mir da immer was mitnehmen. Was ist so vielleicht eine Sache, die dir bei deinen Entscheidungen auch geholfen hat oder generell so eine Lebenseinstellung, weil mir kommt vor, du bist schon sehr mutig und gehst die Dinge einfach an, packst sie an. Ist das etwas, was dir in die Wiege gelegt worden ist? Ist das etwas, wo du, weiß ich nicht, ein spezielles Mindset hast oder Mentorinnen oder Bücher oder wie bist du zu dem gekommen? Was kannst du vielleicht unseren Hörerinnen auch so ein bisschen mit auf den Weg noch geben?
Also das Erste, was ich mal sagen würde, also jetzt rückblickend gesehen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nochmal quasi den Weg komplett zu ändern. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, der darüber nachdenkt, nochmal was anderes zu machen. Also man ist sicher nie zu alt. Und was jetzt mein persönliches Mindset betrifft, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, frech vielleicht, dass ich mir denke, naja, also bei Japanisch zum Beispiel hätte ich mir auch gedacht, naja, die Japaner haben es gelernt, also es muss möglich sein, ja. Also jetzt gar nicht zu viel abschrecken lassen, so von Schriftzeichen oder halt anders gearteter Grammatik oder so. Ich mir halt auch gedacht habe, ja, andere Menschen machen das auch, es muss halt einfach möglich sein, ja. Und das denke ich mir halt einfach oft. Also, dass man halt viele Sachen auch zerdenken kann. Ich meine, natürlich, man sollte schon recherchieren und jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf dann irgendwie alles machen. Aber wenn man mal irgendwie das recherchiert hat, ja, dann kann man halt an dem Punkt auch stoppen und sagen, jemand sagt, denkt jetzt halt nicht so lang, bis man sich selber wieder ausgeredet hat. Aber und ich glaube, ich bin da gut, dass ich den Punkt finde, wo ich sage, okay, ich probiere es jetzt einfach einmal und gebe dem Schicksal eine Chance. weil das ist auch so, ja, weil du fragst, wie bin ich in die Drei-Sterne-Küche gekommen? Und ich habe die Frage eigentlich nie beantwortet. Ist ganz simpel, ich habe mich halt einfach beworben. Ja, also sie haben Jobs ausgeschrieben und ich habe meinen Lebenslauf hingeschickt. Und fairerweise muss man sagen, das hat dann auch ewig gedauert. Also ich habe mich im fast ein Jahr quasi vorher beworben, bevor ich dann angefangen habe. Also das ist in Japan sowieso üblich eigentlich, also dass die Bewerbungsphase sehr lang dauert. Aber das war dann halt auch so ein bisschen hin und her, also wo die dann quasi bei mir in der Schule diverse Lehrer befragt haben, ebenso, wie ist es so persönlichkeitsmäßig, spricht sie gut genug Japanisch, würdet ihr ihr das zutrauen und so. Aber schlussendlich, wie bin ich da reingekommen? Ich habe mich halt einfach beworben dafür. Und dann war ich bei dem Bewerbungsgespräch und habe dem halt auch gesagt, ja, dass mich das halt begeistert und dass ich das lernen will und dass ich ja eben mein Bestes geben werde, und es hat scheinbar gefruchtet, ja. Aber wenn ich mir halt schon vorher eingeredet hätte, naja, das ist sowieso so gehobene Küche und so, weiß ich nicht, schickimicki und viel zu kompliziert und kann ich das schaffen, und weil das sind ja so Datenpunkte, die hat man halt erst im Nachhinein, ja. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, ist zu schaffen, aber im Vorhinein kann man sich das halt auch irgendwie super gut ausreden, wenn man möchte. Und das versuche ich zu vermeiden.
Ah, aber ja. Voll cool. Vielen, vielen lieben Dank für das coole Interview. Ich finde das voll spannend. Ich kann jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden, aber nachdem die Lunchbreak-Stories unter einer Stunde bleiben sollen, werden wir jetzt trotzdem den Schlusspunkt setzen. Ja, vielen lieben Dank, Nadja, für das Interview. Schön, dass du heute bei mir warst. Alles Gute auch für die Zukunft.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Falls irgendwer in Japan ist, ihr könnt mir gerne, weiß ich nicht, auf Instagram irgendwie schreiben oder so. Vielleicht kannst du es in die Shownotes geben. Falls irgendwer, ja, Restaurant-Empfehlungen in Japan oder weiß ich nicht, was auch immer, irgendwelche Notfälle, ja, kann sich gerne jeder bei mir melden.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute bei den Lunchbreak Stories. Heute mal ganz ein anderes Thema, und ich habe euch natürlich wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr wissen wollt, wo man gut japanisch, authentisch japanisch essen gehen kann in Wien, London oder Marburg, dann einfach in den Shownotes vorbeischauen und da seht ihr das. Ich habe euch natürlich auch den Instagram-Account von der Nadja verlinkt, und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt, egal ob ihr auf Spotify oder Apple hört. Bitte einfach bewerten oder auch gerne kommentieren oder weitersagen, gerne auch auf Instagram teilen. Ich freue mich sehr, dann hören noch mehr Leute den Podcast, und das hilft mir natürlich auch wieder. Alles Liebe und bis bald. Ciao.